Willkommen zu diesem 234. Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries. Ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf wie immer heute Abend moderieren. Ganz besonders begrüße ich unsere heutigen Diskussionsgäste, Nathanael Leminski, Nina Jankovic und Alexandra Gese. Die stelle ich gleich noch genauer vor, wenn sie dann dran sind. Bevor es losgeht, ein paar kurze Hausmitteilungen. Wir werden heute einen Mix aus Deutsch und Englisch sprechen. Solltet ihr dabei Unterstützung brauchen, haben wir eine wunderbare Crew von Dolmetscherinnen. Unter dem kleinen Globus in der Kontrollleiste könnt ihr dann einfach die Sprache auswählen. Vielen Dank an die Dolmetscherin. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Heute nutzen wir dazu Slido. Den Link dazu seht ihr gleich im Chat. Stellt dann gern eure Fragen und bewertet, ganz wichtig, auch die Fragen der anderen. Nur so können wir bei fast 3000 Anmeldungen die Fragen stellen, die euch auch wirklich interessieren. Ganz wichtig, bitte schreibt euren Namen dazu. Ist einfach viel schöner, als wenn ich mir die ganze Zeit etwas ausdenken muss oder anonyme Userin im Ernstfall sagen muss. Und der Link dazu, wie gesagt, kommt gleich in den Chat. Und wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und ist dann jetzt schon live auf YouTube und kommt danach als Podcast zum Hören beim Laufen oder Autofahren auch noch online. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen mit eurem Namen stellt. Das war es schon mit den Hausmitteilungen. Und ich will heute dieses Webinar mal mit einem Zitat beginnen und einleiten, und zwar ein Zitat von Emmanuel Macron, französischen Präsidenten. Der war nämlich vor 2 Wochen im britischen Unterhaus, im britischen Parlament, Unter- und Oberhaus, glaube ich. Und der hat etwas gesagt zu dem Thema heute, und das will ich euch hier einmal reingeben, bevor wir dann starten. Was er gesagt hat, ist: Was heute in Europa auf dem Spiel steht, ist die Verteidigung demokratischer Modelle inmitten ausländischer Einmischung, Informationsmanipulation und der Beherrschung der Köpfe durch negative Emotionen und die Sucht nach sozialen Medien. Er hat das natürlich auf Englisch und mit einem französischen Akzent und damit viel schöner gesagt, aber ich glaube, das nimmt uns hier sehr gut rein. Ich stelle das auch gleich nochmal in den Chat zum Nachlesen. Und mit diesem Einstieg übergebe ich an unseren ersten Gast, Nina Jankovic. Sie ist US-amerikanische Forscherin und Autorin. 2022 hat US-Präsident Biden damals sie zur Leiterin einer neuen Behörde gemacht, dem Disinformation Governance Board. Und genau, sie war da die erste Leiterin. Sie ist jetzt Begründerin, Mitbegründerin und Chefin des American Sunlight Project, einer gemeinnützigen Organisation, die sich gegen Desinformation einsetzt, und heute hier dabei. Und wir freuen uns sehr auf deinen kleinen Input. Liebe Nina, bitte.
Thank you so much, everyone. It's really lovely to be with so
Vielen
many
Dank. Es
participants
ist
across
so
Europe.
toll, dass so viele Teilnehmer aus ganz Europa
Spent a lot
dabei
of time
sind
here.
heute. Ich habe sehr viel Zeit in
Researched your
Europa
responses
verbracht.
to
Ich habe
countering
Ihre
disinformation,
Reaktionen durchgelesen
and it's just a
gegen
delight to be with you today. So
Desinformation, und es
question,
ist
what's the
wunderbar,
role
hier
of
zu sein.
disinformation and
Was ist die
propaganda, and
Rolle
how do they
von
influence politics? What do
Desinformation und
they do to our
Propaganda und
democracy?
wie
And I think we
beeinflussen
first
sie die
start with
Politik? Was machen sie?
defining
Und ich beginne
disinformation,
erstmal damit,
because despite the fact
Desinformation zu
that we are now
definieren, denn
more than
trotz der
8 years
Tatsache, dass
into
es
this disinformation
jetzt schon
crisis, and
seit
the
8 Jahren diese
West finally woke up to
Desinformationskrise
the
gibt,
threat
als der Westen
disinformation,
endlich aufgewacht ist und
there are
gemerkt
still
hat, ja, es
people who
gibt hier
use
eine
these terms
Gefahr,
very
es gibt nach wie vor Menschen, die
inaccurately, or
diese
use them
Begriffe sehr
in ways
ungenau
that
benutzen
are,
oder
easily
auf
mixed with
eine
other
Art und
terms that actually
Weise,
have
die dazu
different
führen, dass
meanings.
sie häufig mit
And
anderen
when we're
Begriffen
talking about
vermischt werden. Sie
information,
haben
it's
aber
important
eine
that we are
distinktive
precise, because
Bedeutung
the
und wir müssen da
purveyors
sehr
of disinformation
präzise
tend
sein,
to
wenn wir
use
darüber
it for
sprechen.
power and for
Denn
profit.
diejenigen, die das
Quite
benutzen für
fascinating, the
Macht
definition of
und
this
für
often are quite
Geld,
imprecise,
die
with how
sind
they
sehr
address this
unpräzise
crisis.
in Bezug auf
Disinformation
diese Themen und wie sie damit
is a
umgehen.
false
Also
or misleading
Desinformation ist die
information with malign intent.
Benutzung von
They can be
Fehlinformationen
broader
oder
parts
von
of the influence
Falschinformationen mit
operations
einer
run by
bösen
foreign
Absicht.
governments, but
Da
they also
können
exist in the
Operationen
domestic context, right?
beeinflusst
And I
werden
think
durch
what's important here
ausländische
to understand
Kräfte,
about disinformation
aber
and
es
about these
können auch andere
influence
Gründe
operations is
dafür
that
da
without a
sein.
shared
Und
reality, without
ohne
shared
eine
facts, our
geteilte
democracy cannot
Reaktion,
function.
ohne
When you
Fakten,
have
kann
people
unsere
voting to
Demokratie einfach nicht
robots,
funktionieren. Darum
who
geht's.
are
Wenn
voting
gewählt
on a
wird,
reality
wenn
that does
man
not exist,
über eine
then
Realität
we end
abstimmt,
up
die
in
es so gar
numerous
nicht gibt,
situations
dann
like
heißt
what
es
my
entsteht
country is
eine
experiencing
Polarität
now,
in Bezug auf
in
das, auch
dissent
was in
from
meinem
Trump
Land jetzt gerade
administration, where
passiert, in
folks are
der
just
zweiten
diametrically opposed to one
Trump-Regierung.
another,
Und
not
da
agreeing on
steht
very
man sich
much anything
diametral
really
gegenüber,
on
man kann
basic
sich
facts
nicht
that
einigen, noch nicht
threaten
einmal
our
auf die
country right now.
grundlegenden
It's a
Fakten,
very, very
welche
serious
Gefahren
situation.
unser Land,
Now,
welchen
I'm
Gefahren unser
curious
Land
to say
ausgesetzt ist. Und das ist
that
eine sehr
disinformation is
ernste Situation. Desinformation, nein, ich formuliere es anders. Desinformation, ich würde nicht sagen, das ist jetzt der Grund all dieser Probleme. Alles kommt von dieser entsprechenden Einmischung. Dem ist nicht so. How to use the information more. Mein Buch steht genau hinter mir. Da hat man reagiert auf Desinformation, bevor der Westen das überhaupt anerkannt hat. Und eines der wichtigsten Dinge, die ich bei der Forschungsarbeit gelernt habe, ist, dass die erfolgreichste, die kraftvollste Desinformation ein kleines Körnchen Wahrheit enthält. Es ist also nicht voll und ganz Falschinformation, sondern das bezieht sich auf die Sorgen der Menschen, die Sorgen der Gesellschaft auch. Zum Beispiel solche Dinge wie das, was 2016 von der Russian Agency entsprechend verbreitet wurde. Und das sind Probleme, mit denen wir in unseren Gesellschaften konfrontiert werden. Immigration zum Beispiel, die Waffengesetze in den USA. Das sind alles Themen, die sehr leidenschaftlich diskutiert werden. Und wenn Leidenschaft vorliegt, wenn Emotionen eine Rolle spielen, dann kann es passieren, dass die Fakten sehr schnell durcheinander geraten. Und die Russen benutzen weiterhin diese Methode, um ausländische Informationen hinein zu injizieren. Und sie entwickeln ihre Taktiken weiter. Eines der wichtigsten Dinge, das sich verändert hat seit 2016, ist natürlich die Art und Weise, wie soziale Medienplattformen sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt haben. Ich glaube, 2020 in etwa, da hatten wir einen Höhepunkt in Bezug auf die Reaktion, wie diese sozialen Medienplattformen reagiert haben auf Falschinformationen. Und inzwischen hat sich sehr viel geändert. Wie Sie wissen, die sozialen Plattformen, die sind jetzt alle sehr befreundet mit Präsident Trump, waren dabei bei seiner Amtseinführung und sie sind sogar Freunde der Kabinettsmitglieder und sie haben da ihre Politik sehr geändert in Bezug auf die Inhaltsüberwachung und sie sind da sehr viel lockerer im Umgang geworden. Und das bedeutet, dass sehr viel weniger Maßnahmen insgesamt ergriffen werden, was nationale Informationen angeht, aber auch im Hinblick auf ausländische Desinformation. Und das bietet den ausländischen Gegnern sehr viel Angriffsfläche. Das gilt nicht nur für Russland, sondern auch für den Iran, für China und so weiter. Russland, glaube ich, spielt nach wie vor eine ganz wichtige Rolle in Sachen Desinformation. Und da dringt man vor in Gebiete, die man vorher in der Gesellschaft nicht erreicht hat. Und dazu nutzt man KI. Meine Organisation, das möchte ich natürlich gerne erwähnen, American Sunlight Project, hat sich ein Netzwerk näher angesehen, das heißt Pravda. Das wurde zuerst von einer französischen Behörde, ich glaube im letzten Herbst, identifiziert als eine russische Operation. Und einer meiner ForschungsmitarbeiterInnen hat sich Pravda angesehen. Und da geht es um russische Propaganda, die weiter gepostet wird auf vielen identischen Webseiten, weltweit in unterschiedlichen Sprachen. Und sie hat sich gefragt, ja, warum ist dieses Netz so schlecht? Ja, die machen das wirklich nicht besonders professionell. Die werden nicht so einfach benutzt. Also das Scrolling funktioniert nicht richtig. Die sehen so aus, als stammen sie aus den 90er Jahren. Sie haben keine soziale Medienpräsenz. Was passiert denn? Und sie hat das Volumen des Inhalts gemessen, was dieses Netzwerk rausgibt. Das ist mehr als 3,6 Millionen an Inhaltteilen, die dort rausgesendet werden. Und ihre Hypothese ist, dass das Pravda-Netzwerk all diesen Inhalt verbreitet, um Large Language Models wie ChatGPT zu manipulieren, damit sie die russische Propaganda weiter vertreiben. Da kommt schlechter Inhalt rein, voller Hass, irreführend auf der einen Seite und absolut erdacht auf der anderen Seite. Vieles bezieht sich auf die Ukraine und wir haben gemerkt, ohne dass man entsprechende Reasoning-Modelle benutzt, da will man natürlich, dass mehr Geld dafür bezahlt wird. Und diese Reasoning-Modelle zitieren nach wie vor Pravda, obwohl sie wissen, dieses Netzwerk, obwohl sie wissen, dass das ein manipulatives Netzwerk ist. So wird es also beeinflusst. Wichtig weiterhin ist, Am Anfang, als es diese Manipulation gab, da gab es noch linguistische Hinweise, vor allem Englisch, ja. Da gab es Artikel, Idiome wurden nicht richtig verwendet und man hat gemerkt, es wurde übersetzt durch Google Translate. Mit diesen Large Language Models kann man grammatikalisch absolut korrekten Inhalt produzieren, der sprachlich korrekt ist und der auf ganz spezifische und anfälliges Publikum zugeschnitten ist, nur mit einem Mausklick. Und man kann wirklich anziehenden visuellen Inhalt auch kreieren. Und dazu braucht man wirklich, in der Vergangenheit brauchte man dazu sehr viele Teilnehmer oder Mitarbeiter. Inzwischen geht das ganz einfach. Natürlich, ich als Amerikanerin glaube ja, ausländische Interferenz, das ist nicht mein größtes Problem. Denn Desinformation ist die Politik der jetzigen Regierung in den USA geworden, muss man sagen. Wie Sie alle wissen, Sie wollen, dass die EU den Digital Services Act nicht umsetzt oder zumindest verwässert. Auch andere Gesetze, man bedroht die EU mit Zöllen. Ja. Und dieses Verhalten hat dazu geführt, als ich im Europäischen Parlament war im April, die USA eine Autokratie zu nennen. Das Verhalten, was wir aus dieser Regierung erleben, Verhaftung von Menschen, weil sie Artikel einfach schreiben, die sind legal im Land, normalerweise sind das Studenten und souveräne Staaten werden da gezwungen, ihre eigenen Gesetze gegen amerikanische Unternehmen nicht umzusetzen. Also überall an anderer Stelle würde man das Autokratie nennen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig anzuerkennen, dass Russland, China, Iran unterstützt werden von der Trump-Regierung. Ja, da wird regelmäßig die Wahrheit verzerrt, um das diplomatisch zu sagen. Also da wird wirklich Missinformation verbreitet. Das ist die undiplomatische Bezeichnung. Die Trump-Regierung hat die Reaktion praktisch auseinandergenommen. Ich war in einer Behörde aktiv, Maximilian hat das eingangs genannt. Darüber wurden große Lügen verbreitet. Man hat mich, und das ist immer noch so, man hat dich bedroht. Ich werde nach wie vor bedroht aufgrund dieser Lügen, die man über mich und meine Arbeit verbreitet hat. Und das war 2022. Ja, da war Trump noch nicht mal an der Regierung. Und jetzt sehen wir, wie das weitergeht. Global Engagement Center zum Beispiel. Da hat man sehr viel gehört in den letzten Jahren. Die ist inzwischen weg. Ja, es wurden Menschen entlassen. Rubio hat gelogen und hat gesagt, diese Leute hätten andere unter Zensur gestellt. Das stimmt einfach nicht. FBI Foreign Influence Task Force zum Beispiel wurde ebenfalls aufgelöst. Da passiert ganz viel in der Regierung. Organisationen wie meine Organisation und andere, die sich eben darauf konzentriert haben, Desinformation zu bekämpfen und das auch öffentlich zu machen, stehen unter gerichtlicher Bedrohung. Wir haben Probleme, uns weiter zu finanzieren, denn die, die uns finanziert haben, ja, haben einfach Angst, das weiterhin zu tun. Ich glaube, diese Auswirkungen, um nochmal auf die erste Frage zurückzukommen, also die Auswirkungen von Desinformation auf Demokratie heißt, wir wissen nicht mehr, was wahr ist und was nicht wahr ist. Forscher, Journalisten, diejenigen, die die Wahrheit sagen wollen, werden bedroht, denn sie werden dargestellt, so wie sie einfach nicht sind. Und Institutionen können beeinflusst werden durch ausländische Einrichtungen und häufig unterstützen da Regierungen, die das entweder unterstützen oder es nicht erkennen. Aber ich möchte hier nicht zu pessimistisch enden. Ich war immer Optimist. Wenn Sie mich schon mal erlebt haben im Rahmen dieses Themas Desinformation, dann wissen Sie, ich bin Optimistin. Ich stehe jeden Tag, jeden Früh noch auf und arbeite, denn ich erlebe, egal wo ich hinreise, kleine Städte, große Städte, hier in den USA, im mittleren Westen, im Westen, da habe ich Verbindungen aufgebaut, weltweit mit einem Publikum, das nicht unbedingt Experte ist. Aber sie wollen bevollmächtigt werden. Sie möchten eben in diesem Informationsumfeld auch einen Leitfaden haben. Ja, sie wissen nicht unbedingt, wie Algorithmen funktionieren oder wie das Medienumfeld in diesem Zeitalter funktioniert. Aber das können wir Ihnen beibringen. Und was meine Forschung vor allem gezeigt hat und was mich inspiriert hat, vor der Pandemie noch, sogar kleine, nicht so reiche Länder haben investiert, damit die Bürgerinnen und Bürger erlernen, wie man navigiert im Netz. Das heißt nicht zu sagen, das ist gut und das ist schlecht, sondern das bedeutet zu erklären, wie Werbung funktioniert im Netz oder was die Signale sind, die darauf hinweisen, dass hier irgendeine Desinformation vorliegt. Wenn man emotional wird, ja, da ist eine hohe Chance, dass man hier manipuliert wird. Das hilft einfach navigieren. Und etwas Abschließendes, das mache ich mit meinen Graduate-Studenten an der Universität, die ja dann in die Politik auch gehen als Profis. Die sind hochprofessionell im Alter von 25 bis 30. Und wenn sie ihre Informationskonsumation verfolgen über 24 Stunden hinaus, da werden sie nach wie vor schockiert, wie passiv sie entsprechend konsumieren, die Information. Da müssen wir sehr viel aktiver werden. Denn die Information, die man bekommt, ja, das wurde entsprechend vorgelegt. Damit verdienen die Tech-Betriebe ihr Geld. Also wie können wir das entsprechend bedachter machen in Bezug auf das, was wir konsumieren und auch in Bezug auf das, was wir weitergeben? Da müssen wir aufpassen. Und Sie, dieses wunderbare Publikum, machen hier einen ersten Schritt, indem Sie an einem solchen Seminar teilnehmen und mit mir und meinen sehr verehrten Mitrednern diskutieren. Also ich freue mich auf alle Fragen und nochmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein kann.
Nina, ganz herzlichen Dank dafür. Das war richtig klasse. Ganz viele Themen, die wir jetzt dann gleich noch aufbringen. Ich will, bevor ich an den nächsten Speaker übergebe, kurz noch einen kleinen Technikhinweis machen. Alle, die Deutsch und Englisch einfach hören und die Dolmetschung gar nicht brauchen, jetzt, die können gerne auf den Link, den ich jetzt nochmal poste, auf YouTube gehen. Da läuft genau dasselbe, nur ohne Dolmetschung in der Originalsprache, damit wir hier vielleicht ein bisschen mehr Raum haben für alle die, die doch eine Dolmetschung brauchen. Der ist hier einfach begrenzt auf Zoom, aber in YouTube ist es unendlich. Das heißt, alle, die Originalsprachen verstehen, Deutsch und Englisch und sowieso keine Dolmetschung brauchen, weil sie den ganzen Tag Netflix auf Englisch hören, zum Beispiel, die gerne direkt auf YouTube. So, das der kleine Technikhinweis, und ich sehe schon an den Zahlen, ihr kennt das alle und macht das sehr, sehr gut. Und dann darf ich jetzt unseren zweiten Gast begrüßen, Nathanael Leminski. Er ist Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen und Chef der Staatskanzlei. Er ist CDU-Mitglied, sogar Vorsitzender der CDU-Bezirksverband Mittelrhein, war lange aktiv, auch in der letzten Landesregierung. Und für alle, die es nicht wissen, in Nordrhein-Westfalen, hier in dem größten Bundesland in Deutschland, gibt es eine schwarz-grüne Landesregierung, also aus CDU und Grüne. Also ist ein bisschen hier heute auch abgebildet auf diesem Panel. Und lieber Herr Leminski, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und jetzt auf Ihre Eingangsworte und dann später auf die Diskussion. Bitte schön.
Ja, danke, lieber Herr Fries, liebe Frau Jankovic, liebe Frau Gese, liebe Gäste hier im Chat. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und bin erst einmal wirklich beeindruckt, wie viele Menschen Sie zusammenbringen. Das ist im besten Sinne das, was wir uns als Europapolitiker wünschen, nämlich eine europäische Öffentlichkeit. Etwas, was ja immer wieder in der Diskussion ist und wonach wir uns sehen, was wir auch brauchen als legitimatorische Grundlage dafür, die europäische Ebene zu stärken. Und diese europäische Öffentlichkeit, die ist generell wichtig, aber die ist natürlich nochmal besonders wichtig bei dem Thema, über das wir heute Abend hier sprechen, nämlich den Angriff auf unsere Öffentlichkeit und damit auch auf unsere wehrhafte Demokratie durch Desinformation. Und deswegen danke für den Insiderblick aus den USA, liebe Frau Jankovic und Frau Gese. Wir haben uns ja schon häufiger ausgetauscht und von Ihnen stammte ja auch die Idee, dass ich mal hier dazukomme. Freue ich mich sehr drüber und bin auch gespannt auf Ihre Ausführungen dann später. Wir haben es gerade gehört, Desinformation ist eine Gefahr von innen und von außen. Und was wir erleben, sind ja tiefgreifende Auswirkungen. Wir erleben zum einen, wie gezielt über Kampagnen aus dem Ausland Einfluss genommen werden soll auf Wahlen. Haben wir auch bei uns hier in Deutschland zuletzt gehabt, mit Blick auf unsere Bundestagswahl. Wir erleben aber zum anderen auch, wie durch Verleumdung gezielt Vertrauen in journalistische Angebote erschüttert werden soll. Wir erleben zum Dritten, wie sich Plattformen verweigern, Verantwortung zu übernehmen für das, was auf ihren Angeboten passiert. Und damit erleben wir alles in allem, wie unser demokratisches Verständnis von Freiheit und auch ihren Grenzen nicht nur in Frage gestellt wird, sondern tatsächlich auch hart angegriffen wird. Und das wird häufig festgemacht am Unterschied der Diskussion darüber zwischen Europa und den USA. Und ich glaube, wenn man das diskutieren will und betrachten will, dann lohnt es sich, auch einmal einen Blick darauf zu werfen, welch unterschiedliches Verständnis wir haben. Zum einen von Freiheit generell, Redefreiheit im Besonderen, und zum anderen aber auch vom Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Jetzt hab ich nun selber das Glück gehabt, zum einen in den USA zur Schule zu gehen eine Zeit lang, zum anderen aber auch im Rahmen meiner Ausbildung dort länger zu sein, nach wie vor viele Freunde dort zu haben und verfolge deswegen das Geschehen. Und wenn man sich da im politischen Raum bewegt, dann stellt man schnell fest, in den USA wird sehr viel Wert darauf gelegt, von einem großen Teil der Gesellschaft mindestens, dass der Staat sich möglichst wenig einmischt. Auch das Verständnis von Freiheit ist, gerade von Redefreiheit, ein sehr, sehr weitgehendes. Und dass dieses, man könnte sagen, libertäre Verständnis von Redefreiheit, das hat ja momentan Konjunktur, bisschen in die Administration, und hat aber gleichzeitig eben auch Konjunktur geschaffen für solche Vorwürfe wie Zensur oder Lügenverbot hier in Europa und in Deutschland. Dinge, die uns dann hier begegnen. In Europa haben wir dagegen eine Tradition, dass der Staat eher schützt. Und Freiheit bedeutet hier immer auch die Rechte des anderen, der anderen zu achten und zu schützen. Und insofern eine, wie ich finde, deutlich engere Verbindung von Freiheit und Verantwortung. Und ich glaube, dass dieses unterschiedliche Verständnis von Freiheit in der Diskussion über Desinformation, in der Diskussion über die Regulierung von Plattformen nun sich zuspitzt und wirklich einen Gegensatz darstellt. Und wir müssen das einfach mal festhalten, weil für alle überzeugten Transatlantiker, wie ich es auch einer bin, ist das ein harter Tropf, den zu lutschen, erst einmal zu verstehen, dass wir an der Stelle, an einem Punkt, wo es auch durchaus um Werte geht, leider einen echten Gegensatz feststellen können und feststellen müssen vielmehr. Und wenn es jetzt nun darum geht, was ist die richtige Antwort darauf in Deutschland und Europa vor allen Dingen, dann müssen wir erst einmal uns fragen, sozusagen, welche Inhalte tatsächlich gegen geltende Gesetze, gegen geltendes Recht verstoßen, aber welche Inhalte auch gleichzeitig erst einmal zulässig sind, selbst wenn sie uns nicht gefallen. Und das ist deshalb wichtig, weil bei uns in Europa die Rechtstradition der Meinungsfreiheit auch einen sehr weiten Raum durchaus einräumt und dabei wir Dinge aushalten müssen, moralisch, politisch, in vielerlei Hinsicht, die nicht immer schön sind, die man nicht immer teilt. Und jede Form von Regulierung, die an der Stelle geschaffen wird, muss umso klarer, konziser und konkreter sein. Gerade auch, weil wir nicht zuletzt aufgrund der Digitalisierung in einer Zeit leben, wo die Menschen vielleicht noch sensibler sind als zu anderen Zeiten, inwieweit hier Regeln erlassen werden für Öffentlichkeit oder nicht. Und jede Regulierung, die an der Stelle geschaffen wird, muss daher auch im Stresstest bestehen und muss sich auch gegenüber sozusagen auch den Fragen derer, die vielleicht Verschwörungstheorien anhängen, bewähren. Und deswegen ist es wichtig, ihm dabei ein paar Regeln zu beachten. Und ein paar Sachen dazu will ich hier als Impuls gerne hier mit reingeben. Zum einen müssen wir erst einmal klar machen, im Netz gilt das gleiche Recht wie offline. Was heißt das konkret? Wir haben uns über Jahrzehnte politisch, gesellschaftlich, rechtlich, auch in Form der Rechtsprechung, Regeln entwickelt in unserer demokratischen Gesellschaft, die nun in die digitale Welt übersetzt werden. Was meine ich damit? Ich meine damit zum Beispiel, dass wer den Holocaust leugnet, wer falsche Tatsachen über andere verbreitet, wer Gewalt androht, der kann sich nicht auf sein Grundrecht auf freie Meinungsäußerung berufen, sondern der verstößt gegen Strafrecht. Und das ist einfach etwas, wo, wenn man das mal so festhält, wir im Austausch etwa mit US-amerikanischen Vertretern feststellen, dass das für die ein deutlich zu enges Verständnis von Freiheit ist. Da würde vieles noch unter das First Amendment reichen, der freien Meinungsäußerung, wo wir hier sagen würden, es ist geltendes Recht. Und wenn das auf der Straße gilt, dann muss das auch im Netz gelten. Umgekehrt, ich habe es gerade eben gesagt, sind viele der Inhalte, die auch über Desinformationskampagnen verbreitet werden, als Inhalte erst einmal zulässig. Auch eben Dinge, die wir nur schwer aushalten können. Und die Diskussion darüber, die sollten wir auch kontrovers führen. Aber was wir nicht dulden müssen und aus meiner Sicht auch nicht dulden dürfen, ist, wenn Öffentlichkeit manipuliert wird. Und da ist der Punkt, und auch Fakten manipuliert werden. Und da ist der Punkt, wo aus meiner Sicht auch der Staat gefragt ist. Und das ist natürlich ganz klar der Fall in dem Moment, wo Desinformationskampagnen ansetzen. Ich denke etwa an den massenhaften Einsatz von Fake-Accounts, an den massenhaften Einsatz von Bots, an den massenhaften Einsatz von gezielter Reichweite. All das gaukelt eine Rezeption, gaukelt eine Zustimmung vor, die gar nicht gegeben ist und verzerrt damit Realität. Und das ist der Grund, warum ich an der Stelle auch sage, das hat mit Redefreiheit überhaupt nichts mehr zu tun. Im Gegenteil, aus meiner Sicht schränkt es die Meinungsfreiheit, schränkt es die Redefreiheit ein. Und deswegen müssen wir an der Stelle auch aktiv werden, weil diese gezielte Verzerrung des Diskurses ist ja nicht mehr nur noch Sache von Diskussion oder politischen Gruppierungen, sondern sie ist auch, man muss es leider so sagen, mittlerweile Mittel hybrider Kriegführung. Das haben wir festgestellt. Wenn man jetzt nun ansieht, wo wird diese Diskussion ganz konkret, dann sind das jetzt genau die richtigen Tage, um das zu diskutieren. Denn ich habe die letzten Wochen erlebt, wenn ich in Brüssel war, dass mancher, der sich vor 6 Monaten noch über die Rede von J.D. Vance wahnsinnig empört hat, jetzt allzu willfährig bereit ist, europäische Regulierung in diesem Bereich im Rahmen der Zollverhandlungen zur Disposition zu stellen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das dürfen wir nicht tun. Das ist, wir reden hier über den Kern vom Kern europäischer Identität, wenn es um die Verbindung von Freiheit und Verantwortung geht. Und deswegen müssen wir an der Stelle einen klaren Strich ziehen. Dass Zölle, mit Blick jetzt auch auf den Brief der Trump-Administration gestern oder die letzten Tage, eine Hiobsbotschaft für unsere Wirtschaft sind, ist doch völlig klar. Aber es kann nicht sein, dass wir an der Stelle bereit sind, sozusagen Dinge in Frage zu stellen, die aus meiner Sicht noch wertvoller sind als wirtschaftliche Güter. Und deswegen darf das nicht zur Verhandlungsmasse werden im aktuellen Zollkonflikt. Das ist jetzt eher talking to ourselves als zu amerikanischen Freunden. Denn wir müssen an der Stelle vor allen Dingen die Stellung halten, ein schneller Quick-Win zur Deeskalation mit dem Team Trump, der würde hier an der Stelle unvorstellbare gesellschaftliche Folgekosten nach sich ziehen. Und ich glaube vielmehr, wir sollten selbstbewusst dagegenhalten, denn wir haben eine Marktmacht von über 400 Millionen Kunden. Und ich sage mal so, wenn am Ende für die Trump-Administration nur die Währung zählt, wie viele potenzielle Kunden wir sind, dann müssen wir halt zur Not diese Karte spielen. Klar ist allerdings, wir müssen hier erst einmal die Position aufrechterhalten. Wenn man das so wahrnimmt und ein System, ein Thema unter Druck sieht, dann braucht man an der Stelle, glaube ich, nicht Sorge haben, dass wir völlig ungewappnet wären. Auch wenn es ein ungleicher Konflikt ist mit Blick auf die Macht der großen Big-Tech-Konzerne. Ich glaube, unser stärkstes Schutzschild gegen Desinformation ist erst einmal unsere vielfältige Medienlandschaft. Wir haben nach wie vor in Deutschland und Europa eine im internationalen Vergleich recht vielfältige Medienlandschaft. Natürlich steht die wirtschaftlich unter Druck in Zeiten von Digitalisierung, von KI. Das ist alles völlig klar. Und deswegen müssen wir aus meiner Sicht auch uns der Frage zuwenden, was wir tun können, um diese vielfältige Medienlandschaft zu erhalten. Und darüber wird momentan, zumindest in Deutschland, aber ich glaube auch in anderen europäischen Ländern, diskutiert mit Blick auf eine Digitalabgabe. Das ist aus meiner Sicht auch dringend notwendig, denn wir müssen hier entsprechend die Plattformen, die sich an diesen Inhalten bedienen in Europa, auch zur Kasse binden und daran beteiligen, an den Kosten, diese Vielfalt zu erhalten. Sonst haben wir außerdem die bestehende Regulierung. Digital Services Act wurde schon genannt. Die ersten 10 Verfahren laufen. Wir müssen jetzt einmal diese Verfahren auch wirklich zum Ende führen, zeigen, dass diese Regulierung auch Zähne hat. Ich habe mit Frau Fürkun darüber gesprochen. Die sagt einem dann, dass man mit den Plattformen in guten Gesprächen ist. Das ist ja auch erstmal gut. Aber wir müssen an der Stelle auch klar machen, wir sind wild entschlossen, diese Regulierung auch durchzusetzen. Das tun wir im Übrigen auch hier im Land Nordrhein-Westfalen. Es sind im Übrigen in Deutschland die Länder, die für den Vollzug zuständig sind. Wir setzen nicht zuletzt mit dem Einsatz auch künstlicher Intelligenz die Regeln des DSA im Netz durch. Wir tun das gemeinsam mit dem Bund, wo im Koalitionsvertrag viele Dinge dazu festgeschrieben sind. Aber wir tun das auch mit vielen Gleichgesinnten auf der europäischen Ebene und wie ich finde, glücklicherweise auch parteiübergreifend. Und in dem Sinne freue ich mich auf die Ausführungen von Alexandra Gese. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank auch für die wichtigen europäischen Linienziehungen hier. Ich bin mir sicher, Alexander Gese wird das gleich aufnehmen. Nochmal die Bitte an alle, die Originalsprache verstehen, Deutsch und Englisch, nutzt gerne den YouTube-Link. Da könnt ihr auch alles hören, dass wir noch ein bisschen Platz für die gedolmetschte Version haben. Und dann übergebe ich jetzt an Alexandra Gese, die vielen von euch keine Unbekannte hier im Webinar ist. Sie ist digitalpolitische Expertin für die grüne EFA-Fraktion im Europaparlament. Sie hat den Digital Services Act, den wir jetzt schon ganz oft angesprochen haben, mitverhandelt. She was in the room when it happened und ist Gründungsvorständin auch von Europe Calling. Und Alexandra, wir freuen uns auf deine Remarks.
Ja, vielen Dank, Max, für die Einführung und einen wunderschönen Abend und Hallo an alle, die heute Abend mit reinhören und gleich mit uns diskutieren. Liebe Nina, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich bin übrigens heute gerade in Cambridge, wo wir uns kennengelernt haben. Übrigens ist es hier an der Business School, weil Desinformation eben auch ein systemisches Risiko für die Wirtschaft ist, um ein bisschen aufzugreifen. Herr Leminski, ich grüße Sie auch sehr herzlich. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, hier parteiübergreifend. Und deswegen teile ich vollkommen Ihre Ausführungen, dass man sich jetzt nicht daran aufhalten kann und wichtige Durchsetzungsmaßnahmen stoppen kann, weil die USA mit Zöllen drohen, weil langfristig diese Situation, in der Desinformation sich stärker verbreitet als Information, nicht nur für unsere Demokratie, die auch für mich das extrem hohe Schutzgut ist, sondern im Endeffekt auch für unsere Wirtschaft sehr schädlich auswirken wird. Ich möchte noch mal sagen, hier geht es nicht nur um einzelne Desinformationskampagnen, seien sie ausländisch oder inländisch. Was hier eigentlich die Absicht ist, ist das Konzept von Fakten, das Konzept von wissenschaftlicher Evidenz, das Konzept von Wahrheit, als solches in Frage zu stellen und dafür zu sorgen, dass Menschen das nicht mehr feststellen können, dass also Fakten in der politischen und in der öffentlichen Debatte keine Rolle mehr spielen. Das erleben wir gerade in den USA mit den massiven Angriffen auf die Universitäten. Die Kontroverse um die Harvard-Universität ist ja nur die Spitze des Eisbergs, an der man das festmehl machen kann. Man sieht es an den massiven Angriffen auf Wissenschaftlerinnen, auf Wissenschaftler und Wissenschaftler, an die Zensur, weil der Wissenschaft zu vielen Themen darf mit öffentlichen Mitteln gar nicht mehr erforscht werden. Zu einigen Dingen dürfen keine Fakten mehr erfasst werden, wie zum Beispiel extreme Wetterereignisse mit mehr als einer Milliarde Schaden. Ja, und man kann sich ausmalen, was das auch für Versicherungen zum Beispiel bedeutet. Es ist also insgesamt diese Intention, Fakten als solche unzugänglich zu machen. Und das ist eine Gefahr für unsere Demokratie, die wir kaum überschätzen können. Warum ist Desinformation so erfolgreich geworden? Ja, es gab ja schon zu Zeiten der Sowjetunion Versuche mit Desinformation europäische, amerikanische Politik oder Politik weltweit massiv zu beeinflussen. Die waren aber in den meisten Fällen nicht so erfolgreich. Es hat was damit zu tun, dass die Algorithmen Desinformation bevorzugen. Wir haben das hier schon einige Male erklärt in diesem Raum von Europe Calling, aber ich glaube, es ist so wichtig und wir sagen immer wieder so viele Leute, hochgebildete Menschen, dass sie das noch nie gehört haben. Deswegen erkläre ich es gerne nochmal und damit kommen wir auch direkt zur ersten Lösung. Im Moment wird Desinformation an mehr Menschen ausgespielt als Information in den meisten Fällen. In den sozialen Netzwerken. Die Presse hält noch dagegen, wird aber auch immer stärker von diesem Mechanismus beeinflusst. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Social-Media-Unternehmen natürlich ihre Einnahmen optimieren wollen, ihren Gewinn optimieren wollen. Das machen sie dadurch, dass sie uns Werbung zeigen. Deshalb haben sie ein Interesse daran, uns so lange wie möglich auf der Plattform zu halten. Wir bleiben länger auf der Plattform, wenn wir mit Inhalt interagieren. Das heißt, wenn wir einen Post teilen, langen Kommentar drunter schreiben. Und das machen wir am ehesten, wenn wir negative Emotionen wie Angst und Wut empfinden. Das liegt daran, dass das Emotionen sind, bei denen es wichtig ist, wenn man in der Natur ist zum Beispiel, dass man schnell handelt, wenn ein wildes Tier auf einen zugerannt kommt. Ja, das sind die Menschen, die aus der Steinzeit überlebt haben. Das sind unsere Vorfahren, was also in vielen Situationen eine sehr sinnvolle Reaktion ist, sich zu schützen und zu handeln. Auch Angst und Wut wird im Internet zu einem Mechanismus, der Desinformation fördert, weil die sozialen Medien dann sagen, dieser Content, dieser Post, dieser Tweet wird an mehr Menschen rausgeschickt und dadurch verbreitet er sich stärker. Und das ist natürlich ein Anreiz für die Politik zum Beispiel, auch stärker mit Lügen, mit starken negativen Emotionen zu arbeiten, weil man darüber eine höhere Sichtbarkeit bekommt und auch in Talkshows kommt. Diesen Mechanismus können wir aber unterbrechen. Und damit komme ich zum Bereich Lösung. Wir haben den Digital Services Act auf europäischer Ebene. Wir können uns wehren. In den USA ist es viel schwerer. Wir haben eine klare Rechtsgrundlage, um uns in einem Rechtsstaat gegen diesen Mechanismus zu wehren. Und es gibt einen Artikel, das ist der Artikel 34, der sagt, wenn es systemische Risiken gibt, die von der Plattform ausgelöst werden, zum Beispiel für Grundrechte, zum Beispiel für öffentliche Gesundheit, aber auch für öffentlichen Diskurs und Wahlen, sprich für Demokratie, dann kann die Kommission Ermittlungen einleiten, prüfen, was dieses systemische Risiko ist und kann dann Maßnahmen ergreifen, um dieses systemische Risiko abzustellen. Und ich glaube, viele von uns in diesem Raum sind sich einig, dass die Tatsache, dass Desinformation sich stärker verbreitet in sozialen Medien als Information, ein systemisches Risiko für unsere Demokratie ist. Steht übrigens ganz ähnlich auch im Koalitionsvertrag und wird von sehr vielen Menschen in unserem Land und in ganz Europa geteilt. Deswegen sollte diese Ermittlung sofort eingeleitet werden. Die Ermittlungen werden wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass interaktionsbasiertes Ranking, das ist der Mechanismus, den ich gerade erklärt habe, wenn mehr Menschen auf einen Inhalt draufklicken, einen langen Kommentar drunter schreiben oder bei TikTok ihn einfach nur lange anschauen, dann wird er mehr Menschen gezeigt, dass das der Hauptmechanismus ist, der diese stärkere Verbreitung von Desinformation auslöst. Das führt eben auch dazu, dass jeder Influencer, der mit Verschwörungsnarrativen arbeitet oder mit rechtsextremen falschen Erzählungen, mehr Verbreitung bekommt als Presse, die seriös recherchieren muss und die sich eben an die Fakten halten muss. Das heißt, es ist auch ein riesiges Problem langfristig für unsere Medienlandschaft, weil sie eben auch immer mehr Sichtbarkeit im Internet verliert, gleichzeitig aber immer stärker auf die Einnahmen aus dem Internet angewiesen ist. So, jetzt kann die Europäische Union könnte einfach, die Europäische Kommission könnte einfach ohne weiteren parlamentarischen Beschluss, das Gesetz ist schon da, diese Ermittlung einleiten und diesen Mechanismus abstellen und durch die Plattform auffordern, diesen Algorithmus durch andere zu ersetzen, der den bewusst ausgedrückten NutzerInnenwillen, also die bewussten Entscheidungen, die wir treffen, im Internet viel stärker zu berücksichtigen. Und das heißt eben nicht, dass ich ein Video anschaue oder teile, weil es mir Angst macht, ja, sondern dass ich vorher in der Lage bin, zu sagen, ich möchte zum Beispiel diese und diese Medien sehen, ja. Ich möchte Medieninhalte sehen, die sich an journalistische Standards halten, die seriös recherchieren. Oder ich möchte etwas zu meinen Hobbys sehen und das sind 1, 2, 3. Und ich sich da einfach eine Auswahl treffen kann. Das ist eine andere Möglichkeit, die unsere Meinungsfreiheit im Internet massiv erhöht. Das würde nämlich bedeuten, dass die Inhalte nicht von Mark Zuckerberg oder von Elon Musk oder unter Umständen von der chinesischen Regierung ausgesucht werden, sondern von uns allen selber für das, was uns interessiert. Und wenn ihr diese Lösung unterstützen wollt, dann könnt ihr eine Petition unterschreiben, die seit gestern läuft. Die Petition nennt sich Freiheit für Fakten. Da geht es darum, genau das zu fordern, was ich gerade erklärt habe. und wo wir damit sorgen können, dass Fakten wieder eine echte Chance haben, Menschen zu erreichen. Denn die Meinungsfreiheit schließt ja auch das Recht ein, sich zu informieren, das Recht, mehr Informationen auf den ersten Blick im Netz zu finden, in den sozialen Medien zu finden, als Verschwörungserzählungen, Lügen oder sogar gezielte Propaganda und Desinformation. Also unterschreibt gerne die Petition. Max, du stellst es bestimmt gerne den Link in den Chat, und das ist eure Chance, euch einzubringen, das zu unterzeichnen, das weiter zu verbreiten, diese Geschichte weiter zu erzählen. Wir können eine relativ einfache Lösung jetzt finden. Wir müssen es einfach nur tun. Die Kommission, Europäische Kommission muss es nur tun. Dafür können sich auch die Bundesländer engagieren, die ja gerade im Bereich Medien sehr umfassende Kompetenzen haben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass auch der Bundesrat zum Beispiel einen Beschluss dazu trifft, die Bundesregierung auffordert, sich bei der Europäischen Kommission genau in diese Richtung einzusetzen. Und ich habe diese Idee auch schon an mehrere Regierungen in ganz Europa eingereicht. Damit könnte die Bundesregierung zum Beispiel auch sich zum Beispiel mit der französischen Regierung, Macron, haben wir ja vorhin in der Einführung gehört, hat sich auch stark für Maßnahmen ausgesprochen. Da könnte ich mir gut mal eine gemeinsame Initiative zum Beispiel der Bundesregierung und Frankreich, Spanien, Polen vorstellen, sich in diesem Sinne die Kommission aufzufordern, diese sehr konkrete Maßnahme zu treffen. Warum macht die Kommission das nicht selber? Herr Leminski hat das gerade schon ausgeführt. Sie hat Angst vor den USA. Trump droht Europa damit, noch höhere Zölle zu fordern. Ich meine, es kommt ja jeden Tag irgendwie neue Zölle. Er will, dass Europa keine Digitalsteuer einführt. Er will, dass amerikanische Unternehmen, die unsere Digitalgesetze verletzen, keine Geldstrafen zahlen müssen. Also fordert im Prinzip einen rechtsfreien Raum für amerikanische Unternehmen. Man stelle sich vor, die Bundesregierung würde das für deutsche Unternehmen in den USA fordern. Und es wird darauf bestanden, von amerikanischer Seite, dass jede Form von Digitalregulierung Zensur ist und eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und da finde ich, gerade zu diesem Thema Meinungsfreiheit, müssen wir sehr klar den Diskurs wieder in unsere eigene Hand nehmen. Also bereits 1721, als der Begriff der Meinungsfreiheit das erste Mal eingebracht wurde, hieß es, die Meinungsfreiheit darf aber nie die Freiheit des anderen einschränken oder diesem Schaden zufügen. Und das setzen wir in Deutschland sehr gut um. Ich würde aber noch viel weiter gehen und viel offensiver sein und sagen, wenn Tech-Milliardäre wie Zuckerberg oder Musk über die Algorithmen entscheiden können, dass wir in der Mehrheit Desinformation oder Angst- und wutbesetzte Inhalte sehen, dann heißt das ja im Umkehrschluss auch, dass alle anderen Inhalte unterdrückt werden. Und dafür gibt es sehr klare Zahlen aus dem deutschen Wahlkampf. Und das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Das ist die Meinungsfreiheit von wenigen Milliardären, aber nicht unsere Meinungsfreiheit. Das heißt also, gerade die Art und Weise, wie soziale Medien heute funktionieren und diese Algorithmen unterdrücken unsere Meinungsfreiheit. Zweitens die Tatsache, dass Hass und Hetze eingesetzt werden gegen politische Gegner, gegen Minderheiten, gegen Frauen im Netz, reduziert die Meinungsfreiheit aller betroffenen Personen und manipuliert den öffentlichen und politischen Raum, vertreibt sehr, sehr viele Menschen aus dem öffentlichen Diskurs. Und das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Dagegen müssen wir ganz, ganz klar vorgehen. So, das war schon mal mein Lösungsvorschlag. Ich habe noch ein paar mehr. Ich würde gerne auf das Thema Medienlandschaft eingehen, aber meine Zeit ist um und ich freue mich auf eure Fragen und auf die Diskussion.
Ja, vielen, vielen Dank. Oh, so yes, we are switching to English, I forgot.
Jetzt geht's auf Englisch weiter, daher Übersetzung ins Deutsche. Besten Dank. Ich sehe, wir haben unheimlich viele Fragen, 50 sogar, und mit ganz vielen Daumen hoch, auch raised hand. Wie machen wir das jetzt? Also ich versuche so möglichst viele Fragen aus dem Zuhörern und Zuhörern aufzugreifen und muss auch nicht jeder reagieren, immer auf jede Frage antworten, aber wir können vielleicht gezielt Fragen zuteilen an unsere Teilnehmenden. Aber sie soll sich jeder äußern können. Es gibt unglaublich viele Themen. Na, die Presse, Pressefreiheit, Medien, Medienlandschaft, Algorithmen. Uns gab auch viele Fragen zu etwas, worauf Nina verwies. Man bildet Menschen aus, man lehrt sie, wie diese Mechanismen funktionieren. Also auch das ein Punkt, den ich mit euch diskutieren möchte, gerade in Sachen Big Tech und wie können wir uns dagegen wehren. Minister Lewinsky bezog sich drauf. dass man da die Ärmel hochkrempeln soll. Und das ist wirklich ein wichtiger Aspekt. Da möchte ich doch gerne mehr drüber wissen, genauso wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine Frage an Herrn Leminski, damit, denke ich, fängt es an, aber möchte das auch ein bisschen noch ausweiten. Also wenn man jetzt so die Gespräche in Deutschland verfolgt, die Debatten, da geht es immer wieder, zum Beispiel jetzt derzeit, um die Wahl der Richterinnen und Richter des obersten Gerichtshofs, des Bundesverfassungsgerichts. Also da gab es gestern einen riesen Aufschrei. Da gab es eine Richterin, eine Professorin, die in einer Talkshow sich geäußert hat. Und da gab es doch viel hin und her. Da war man sich nicht einig. Und die Frage ist, gerade bei dieser Kampagne zur Benennung der Richterinnen und Richter, da hat sich ja die extreme Rechte eingemischt und ja, auch andere Vertreterinnen aus Europa waren da beteiligt und haben das Ganze da so runtergespielt. Wie kann man denn dafür sorgen, dass entschlossener gegen Fehlinformationen gekämpft wird, gegen Desinformation? Diese Frage an Herrn Lewinsky. Aber ich möchte das Thema auch für andere eröffnen, denn die Frage ist ja schon, wie machen das denn die politischen Parteien? Was tun politische Akteurinnen und Akteure in diesem Klima, in diesem Umfeld von Desinformation? Wie sollten die politischen Parteien denn damit umgehen? Also Minister Leminski zuerst und dann die anderen beiden, bitte.
Are you muted, Mr. Leminski?
Herr Leminski, Sie sind noch auf Stumm.
Okay, here you go. To start with this question, which,
na, fangen wir mal mit dieser Frage an. Ja, da gibt es in der Tat sehr hitzige Debatten in der deutschen Politik derzeit. Da müssen wir zunächst mal anerkennen, ich habe es ja auch gesagt, dass wir in einer freien Demokratie nun mal das Recht hat, Kritik zu üben. Na, man kann kritisieren, wenn jetzt jemand für ein öffentliches Amt benannt werden soll, und dann kann man dessen oder deren Position kritisieren. Und die Position der Richterinnen wurden jetzt nicht nur von der extrem Rechten kritisiert. Man sollte also da ganz vorsichtig sein. Wenn man jetzt jede Kritik praktisch diskriminiert und sagt, das ist das Ergebnis, das ist das Produkt der Desinformation der Extremrechten oder deren Netzwerken. Wenn wir es nämlich so machen, dann ist es so, wenn jetzt jemand Kritik übt, zum Beispiel aus christlicher Überzeugung, dann haben die den Eindruck, dass sie als Bekloppte dargestellt werden. Und letztlich werden die wiederum kritisieren, dass sie sich nicht offen äußern dürfen in unserer Gesellschaft. Und daher würde ich uns doch alle dringend bitten, die Diskussionsfreiheit, Meinungsfreiheit am Leben zu erhalten, indem wir einfach auch einräumen, okay, es gibt unterschiedliche Haltungen, es gibt unterschiedliche Positionen zu den diskutierten Themen. Und gleichzeitig müssen wir auch realistisch bleiben. Natürlich ist es so, dass Maßnahmen ergriffen wurden. Ja, das waren schon die rechtsextremen Netze. Die sind aktiv geworden, um so eine Art Hetze, eine Jagd gegen diese Richterin auf die Beine zu stellen. Und ich kann schon verstehen, warum sie genau dies kritisiert. Die Art und Weise, wie sie von vielen konfrontiert wurde, gerade vielen aus der rechten Szene, den Extremrechten, wo doch auch andere diese Argumentation dann übernahmen und genau diese Art der Kritik. Ich hoffe also wirklich, dass es uns gelingen wird, letztlich wieder eine Diskussionskultur zu erreichen, die vernünftig ist, zielführend. Und wenn uns das nicht gelingt, dann ist es tatsächlich so, dass die Institutionen darunter leiden werden, die unverzichtbar sind, sehr, sehr wichtig für eine gut funktionierende Demokratie. Und das ist einfach etwas, das wir als Politikerinnen und Politiker verteidigen müssen. Da müssen wir auch ein Vorbild sein. Wir versuchen das. Dann können wir entsprechend andere davor warnen, es anders zu machen. Ich bleibe jetzt mal beim deutschen Fokus. Alexandra also zuerst und dann Nina. Ne? Gut, die USA bieten ja gerade ein ganz extremes Beispiel. Ich weiß jetzt, kenne jetzt die Details gar nicht so genau, aber ich glaube, Nina hat das alles schon mal gehört. Alexandra, vielen Dank. Ja, ich bin da völlig eins mit Minister Leminski. Wir sollten das anständig angehen, vernünftig. So wie das jetzt gelaufen ist, das kann nicht wahr sein. Ne? Das ist dieser MAGA-Style, eine Art deutscher, antisemitische Hexenjagd. Genau, das sorgt für mehr Desinformation, die Behauptung zum Beispiel, dass sie irgendwie für Abtreibung bis zum 9. Monat war. Das ist ja unbeliebt in Deutschland. Und das war völlig gelogen. Da wurde eigentlich was ganz anderes gesagt und geschrieben, nämlich das, was 74% aller Deutschen auch sagen, wo sie sagen, ja, das ist die Position, der sie zustimmen können. Und das wurde wiederum in den Medien nicht aufgegriffen. Und das sagte sie dann im Fernsehen. Und sie sagte, aus ihrem Doktorat wurden, aus ihrer Doktorarbeit wurden da wirklich Sachen ohne Kontext rausgegriffen. Und irgendwann auch später, Jahre später. Und da war ein sehr genderbezogener Aspekt. Also es ist immer auch einfacher, so hart auf eine Frau einzudreschen, als gegen einen Mann vorzugehen. Und das ist auch wieder ein typisches Beispiel dafür, wie schnell die Dinge einfach umgedreht werden können. Nein, die Entscheidung wurde jetzt verschoben, aber das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Also der Schaden ist schon passiert. Also das ist wirklich schon ein sehr ernstzunehmender Vorfall. In Deutschland ging es ja eher langweilig zu, aber das war in dem Sinne ja auch gut. Also wir sollten da nicht mit dem Finger auf Menschen zeigen. Ne, kein Naming and Shaming. Das sollte man schon auch immer auf sich selber schauen. Da dürfen wir uns schon auch kritisieren. Denn alles, was sich um Desinformation dreht, ist ja die Frage, warum glauben die Leute das? Ja, einfach, weil da sehr viel Gefühl, sehr viel Emotionen dahinter stecken. Ne? Scham oder man will was kontrollieren. All das sind sehr, sehr wichtige Emotionen. Und da sollten wir doch recht vorsichtig sein, wie wir das kommunizieren, wenn wir das nicht mehr im digitalen Raum haben wollen. Also auch unsererseits ist das einfach sehr wichtig, müssen wir berücksichtigen, ist relevant. Bei diesem konkreten Fall, die Verfassungsrichterin, wie sie angefeindet wurde. Aber das ist schon auch ein Punkt, bei dem wir wirklich vorankommen können. Das hat es ganz klar gezeigt, die Rolle der Emotionen, die müssen wir verstehen. Dieses Nicht-Shaming ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man da jemanden nicht bloßstellt. Danke, Nina. Also das ist schon ein sehr interessanter Fall. Und Sie haben recht. Ich höre das immer wieder und die Polemik, ne, auch in den USA. Also was ja so frustrierend war, aus meiner Sicht, wenn ich jetzt auf die letzten 8 Jahre zurückschaue, ist einfach, dass die Menschen oder auch die Politiker Desinformation geradezu begeistert aufgreifen. Also man könnte jetzt sagen, in der Politik wurde schon immer gelogen, aber es gibt ja einen Unterschied, wenn man jetzt eine Wahlkampagne macht und sagt da irgendwas, was so leicht in die Irre führt, so eine Behauptung, und wenn man wirklich da die Anfälligsten adressiert, ne, genau die Stellen erwischt, ne, wo die Haut bloß liegt und da noch reinhaut und mit richtig falschen News da ankommt. Also es gibt Einzelne, die bei den Republikanern wirklich da stark geblieben sind 2016 und jetzt auch jetzt wieder, selbst diejenigen, die ihn anfangs kritisiert haben, dann wieder nicht. Aber auch die Demokraten, die haben sich auch nicht ausreichend gegen diese Art von Manipulierung gewehrt. Schauen wir jetzt an, was der deutschen Richterin passiert ist, der Professorin, genderbasierte Gewalt. Also das muss ich wirklich mal fluchen. Eine Auf den Stufen des Kapitals wurde unsere berühmte Politikerin wirklich als Bitch, als Schlampe bezeichnet. Und es ist nichts passiert. Da griff die Zensur und das war eine leitende Kommandantin, die da entlassen wurde, rausflog. Und das ist eine Art von politischer Kriegführung und damit kann die Politik einfach nicht funktionieren. Die Politiker werden kein Vertrauen mehr genießen. Die Menschen werden sich immer schlechter verhalten und die werden auch feststellen, nicht nur, indem man sich online irgendwie beschimpft, wie man miteinander umgeht, sondern wirklich, dass man sieht es ja, dass das führt zu physischer Gewalt, körperlicher Gewalt. Eine Vertreterin Minnesotas wurde erschossen mit ihrem Mann, mit ihrem Hund, mit ihrem Golden Retriever, aufgrund ihrer Haltung zu Frauenrechten und zum Gesundheitssystem. Ne? Einfach erschossen. Und das war jetzt nicht der einzige Fall politischer Gewalt aus jüngster Zeit oder was uns noch alles blüht. Also das ist für Politiker und Politikerinnen wirklich wichtig, da sich nicht kleinkriegen zu lassen und sagen, ja, Fehlinformation, Desinformation, das ist, kann keiner einzelnen Partei zugeordnet werden, ne? Betrifft irgendwie alle. Wenn man, what comes around goes around, sagt man, ne? Also wenn man einmal anfängt, dann reißt das alles mit, das wird alle betreffen. Und dann kann Demokratie, dann kann Politik und können die Parteien nicht mehr so funktionieren, wie sie es sollen. Also es war schon immer so, ne? Aus der Politik haben wir nicht immer das Allerehrlichste gehört, ne? Selbst die römischen Kaiser. Das geht schon Jahrtausende zurück, ja. Aber wir brauchen einfach Politikerinnen und Politiker, die eine Inspiration sind, ne? Ein Vorbild dafür, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Ja, und dass wir auch deren Vorbild folgen können und einfach auch sicherstellen, dass man mit Lügen nicht durchkommt. Und ich bin einfach so enttäuscht, dass die Demokraten es nicht geschafft haben, wirklich ganz klar zu sagen, das ist gelogen, hier ist der Beweis, dass sie nicht mehr tun konnten. Die haben zu viel zurückgeschossen, ne? Also so zurückgeschossen, wie sie auch angegriffen wurden. Das wäre jetzt einfach meine Botschaft, ne? Dass man einfach versucht, da anders vorzugehen. Ich möchte das mal aufgreifen. Schauen wir also auf den Teil Lösungen. Was wären denn gute Strategien? Im Chat ist eine Frage aus Portugal. Ich freue mich immer, wenn auch Fragen aus anderen Ländern, aus Deutschland, auf der Maria Marungera aus Portugal. Sie fragt, die Strategie Finnlands, dass man selbst jungen Kindern in Schulen schon kritisches Denken beibringt, sollte das nicht überall unterrichtet werden? Ist überhaupt nicht Bildung die einzige Lösung zur Milderung der Auswirkungen von Desinformation und der Bekämpfung derselben? Und genau das passiert auch in Europa, gibt es genau diese große Debatte. Das Parlament auch, die Kommission, da geht es um Altersbeschränkungen. Man hat zwei Möglichkeiten. Entweder bringt man es den Kindern von Kindesbeinen bei. Wie verdaut man das? Wie schätzt man das ein? Wie nutzt man die sozialen Medien? Das ist ein bisschen bevormundend immer, da eine Altersbeschränkung zu machen. Wenn man zum Beispiel Australien vorgeht, ne, zack, ab einem gewissen Alter erst und vorher nicht. Das ist der strenge Ansatz. Und genau so diskutieren wir das jetzt. Was machen wir? Ne? Klären wir auf oder verbieten wir Plattformen oder bestimmte Algorithmen? Wie können wir Kinder und junge Menschen denn schützen? Da vielleicht Minister Liminski dazu.
First of all, thanks for this very important question. Because I left this part out from my statement that I'm absolutely convinced.
Ja, vielen Dank. Diesen Teil hatte ich erst noch mal rausgenommen in meiner Antwort. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns sehr viel stärker bemühen müssen, um weiterzugeben, wie wir Medien nutzen und wie wir damit umgehen. Denn ansonsten werden die Kinder von heute nicht in der Lage sein, diese Flut an Informationen und auch die Desinformation in Zukunft zu handeln. Und wir als Bundesland haben da schon sehr viel getan, entwickeln Programme und Webseiten und bieten die Möglichkeit, den Bürgerinnen und Bürgern zu testen, sich selbst zu testen, um zu sehen, ja, wo sie eine hohe Medienkompetenz haben und wo sie eher Schwächen haben. Und wo sie eben diese Schwächen aufweisen, da zeigt man ihnen Angebote, private und öffentliche Einrichtungen, die ihnen die Möglichkeit bieten, ihre Kompetenz zu verbessern. Kompetenz in Sachen Mediennutzung. Und ich glaube, in diese Richtung sollten wir uns bewegen, aber in einem sehr viel größeren Maßstab. Wir haben das in den letzten Jahren intensiviert, aber es ist noch ein langer Weg. Zweite Frage. Verbot von sozialen Medien. Ich habe 4 Kinder, also ich weiß wirklich, wovon ich spreche. Der Älteste ist 15, dann 12 Jahre. Das heißt, diese Kinder werden mit all dem konfrontiert. Und ich verstehe wirklich jeden, der sagt, ja, soziale Medien, die sind so unheimlich gefährlich. Das sollte man verbieten, sollte erst ab 16 nutzbar sein. Und da gibt es Wochenenden und Abende, da bin ich genau dieser Meinung und möchte das verbieten. Aber gleichzeitig ist es doch so, dass man diesen Test machen soll. Ist es erstmal möglich, das technisch überhaupt umzusetzen mit dieser Generation der Digital Natives? Ist es möglich, das in Bezug auf das Recht insgesamt umzusetzen, wenn es doch die Privatrechte stark beeinträchtigt und das Informationsrecht der Jugendlichen, aber eben auch politisch. Wir dürfen keine Regulierungen einführen, die die Gesellschaft aufteilen in diejenigen, die jung sind und diejenigen, die alt sind oder diejenigen, die wirklich digital versiert sind und denen das Spaß macht und denjenigen, denen das nicht so wichtig ist, weil sie es nicht brauchen. In einer freien Demokratie sollte ein Verbot wirklich immer das letzte Mittel sein, die letzte Option. Und ich sehe hier nicht so viele Politiker, die bereit wären, doch zumindest zu versuchen, eine Verordnung auszuarbeiten zwischen, so im Zwischenbereich, also zwischen dem Status, in dem wir uns heute befinden, und dem Verbot. Und ich spreche auch mit den Plattformen in Bezug auf die Plattform immer davon, das Verbot liegt auf dem Tisch, wenn sie ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Aber wir müssen da auch Zwischenarbeit möglich machen, wo all diese Kriterien abgefragt werden, die ich gerade erwähnt habe.
I'll come in next.
Dann möchte ich jetzt etwas sagen. Bildung, das möchte ich sagen, ich bin da natürlich eine große Befürworterin. Das ist kein Allheilmittel, muss ich dennoch sagen. Das muss funktionieren in Zusammenhang mit einer wirklich intelligenten Regulierung, also auch mit denjenigen, die Werbung machen und so weiter. Und die öffentlichen Medien müssen unterstützen. Diese Debatte führen wir hier heute, aber die Tatsache, dass Präsident Trump, ich glaube, 1 Milliarde den öffentlichen Medien wegnehmen will, die ja schon zugesichert wurden für dieses Finanzjahr. Also das macht mir Riesensorgen. Sie wissen vielleicht, 1,80 Dollar, glaube ich, geben wir pro Person pro Jahr aus. Vielleicht ist es jetzt weniger für die öffentlichen Medien, die staatlichen Medien im Vergleich zu dem, was in Europa ausgegeben wird. Also, und das ist ja eine, das ist eine sehr robuste öffentliche Medienlandschaft, an die wendet man sich. Und ich finde das eine Schande, dass das in den USA so läuft. Wir müssen in Medienkompetenz investieren, absolut. Und ich verstehe Max, wenn er sagt, naja, das ist hier vielleicht ein bisschen so, dass man die Kontrolle übernehmen möchte. Ja, wir bekommen alle diese E-Mails von der nigerianischen Prinzessin, die möchte, dass wir 1 Million überweisen. Das ist die nigerianische Prinzessin, aber in einem großen Maßstab, Riesenmaßstab. Es ist nicht so, dass die Leute das nicht wissen. Nein, sie wurden in die Irre geleitet von Unternehmen, deren Aufgabe es ist, sie entsprechend in die Irre zu führen, damit sie eben mehr Geld verdienen können. Und da bin ich nicht ganz der Meinung von Herrn Leminski. Viele sagen ja, das ist ein Problem fürs Schuljahr, also für die Schulkinder, bringt ihnen das bei. Aber wie ändert das denn das Verhalten der Erwachsenen, die zur Wahl gehen? Und da haben auch unsere europäischen Mitbürger eine Lehre für uns, nicht nur die finnischen Mitbürgerinnen, sondern auch
die Bürger in der Ukraine, in Georgien und in der Tschechischen Republik. Die haben nämlich sehr interessante Arbeit geleistet in Bezug auf Medienkompetenz für Erwachsene. Bei meiner Forschungsarbeit habe ich davon gelernt. Man bemüht sich also vor allem älteren Erwachsenen, also Senioren, sage ich mal, grundlegende Kompetenzen beizubringen, wie man also ein iPad benutzt, wie man einen Videoanruf machen kann mit den Kindern, mit den Enkeln zum Beispiel. Und in dieser Schulung ist auch etwas enthalten zu dieser Kompetenz. Nicht, das wird nicht so genannt, aber das ist enthalten. Und in Georgien wird Infotainment organisiert, also Komiker zum Beispiel, Musiker, Schauspieler werden so ausgebildet, dass man diese Informationen findet. Die werden dann wieder nach Hause geschickt in ihre Städte, nicht nur in Tbilisi, und die organisieren eine Show, finanziert von dieser Organisation, und mit diesem Material, da sind natürlich auch populäre Dinge dabei, Komödien, kleine Sketches. Ja, da ist Information enthalten, wie man dieses Umfeld navigieren kann. Und das müssen wir machen. Und abschließend noch zu diesem Thema. Es ist wichtig, wenn wir diese Programme anbieten und wenn die EU sie vielleicht subventioniert oder örtliche Regierungen, dass sie sich mit Organisationen vor Ort zusammentun. Denn nichts ist schlimmer, als wenn jemand aus der Hauptstadt einfliegt und dann den Leuten im Dorf erklärt, ja, so sollt ihr das machen und ich weiß so viel, ich bin weltgewandt, ihr solltet mir zuhören. Nein, das hat Forschung Jahrzehnte schon bewiesen. Sie wollen das von den Führungspersönlichkeiten in ihrer Gemeinschaft hören und lernen. Also ob es jemand ist, der hoch respektiert ist, zum Beispiel die Veterans in den USA. Also jemanden finden in der Gemeinschaft, der diese Botschaft austragen kann. Das ist wichtig. Und dann zum Thema Verbot. Ich bin allgemein ein großer Fan von Australien in Bezug auf die Tech-Regulierung, aber ich bin kein Fan von diesem Verbot. Ich bin praktisch Digital Native und ich habe da eine schöne Gemeinschaft als Kind auch im Internet gefunden. Ich weiß, was da alles angeboten wird. Ich weiß, es ist schwierig, aber wir müssen vor allem den Eltern beibringen, die an ihre Kinder dann weitergeben, wie sie im Internet navigieren, und zwar auf sichere Art und Weise. Kinder finden Wege, um so ein Verbot zu umgehen. Das ist nun mal so. Das gilt ja für andere Dinge auch. Und die Plattformen müssen auch ihre Sorgfaltspflicht gegenüber den Jugendlichen erfüllen. Das ist ein anderer Bereich für die Regulierung. Die Rechte der Kinder, sich zu äußern online, müssen da sichergestellt werden, ohne das einfach nur wegzunehmen. Wir müssen sicherstellen, dass ihnen kein unangemessener Inhalt geboten wird. Also da ist noch viel zu tun, aber sehr viele Regulierungsbehörden denken da schon längere Zeit darüber nach und da kann noch einiges getan werden. Danke, Alexandra. Ich weiß, sie ist auch sehr oft in Schulen unterwegs und unterhält sich mit jungen Leuten über dieses Thema. Und wie funktionieren da die Algorithmen? Wie reagieren die, wenn du mit ihnen sprichst? Ja, die sagen, oh ja, das wissen wir zwar, aber es macht so süchtig, wir können es einfach nicht weglegen. Und ich glaube, das ist auch der Kern des Problems ein bisschen. Wir basieren unsere Ideen, Vorstellungen auf recht vernünftigen Ausgangspunkten, aber die psychologischen Mechanismen, die diese sozialen Medien umsetzen, die ja Tausende von Psychologen einstellen, die ihnen dabei helfen, dass man die Leute auf der Plattform hält. Die sind unheimlich stark und die Jugendlichen, ja, die sehen das. Ja, die wissen, dass sie ständig aufs Handy schauen. Aber die Jugendlichen sagen es ganz deutlich, ja, das macht süchtig. Wir wissen, das ist keine gute Information. Sie sehen noch nicht mal so viel Infoinhalt. Als die Kampagne im letzten Jahr begann, bin ich in die Schule gegangen und die Kinder haben mir gesagt, was wir sehen, also Unfälle, Menschen sterben zu Hunderten. Und das ist so schockierend. Und da frage ich mich doch, wie können wir dem entgegentreten? Wie können wir ihnen sagen, tut das nicht? Ja, Sie verstehen schon, der Algorithmus bietet Ihnen immer wieder diesen Inhalt. Es ist nicht so Auswahl zwischen einem Artikel aus einer ernsthaften Zeitung oder zwischen einer Verschwörungstheorie. Nein, das bekommen Sie geboten. Und da ist wirklich Informationskompetenz unheimlich wichtig. Aber es geht mehr um den aufgebauten Mechanismus. Das hat Nina gesagt. Man muss die Quellen überprüfen, wird immer gesagt. Ja, aber sie suchen die Quellen, die sich an ihre emotionalen Bedürfnisse richten. Und das ist nicht unbedingt die exakteste Information, nicht der beste journalistische Inhalt. Also ich glaube, es geht um Dekonstruktion, aber das funktioniert nicht, wenn wir nicht die soziale Medienwelt aufbauen, in der die echten Fakten eine Chance haben. Und im Moment ist das nicht so. Und die Jugendlichen sind äußerst kompetent im Übrigen, viel mehr als meine Generation. Solange der Algorithmus immer diese Informationen bietet, ist es sehr schwierig, sich zu verteidigen. Nina hat es angesprochen, es gibt diese Large Language Models. Die werden gefüttert von diesen Algorithmen und natürlich auch von diesen manipulativen, wie zum Beispiel Russland. Und was machen die Jugendlichen? Sie nutzen ChatGPT und andere. Und da kann man unmöglich überprüfen, ob diese Informationen stimmen oder nicht. Und sehr oft ist das einfach Falschinformation, aber das ist sehr schwer zu verstehen. Also wie nutzen wir die Medienkompetenz an dieser Stelle? Noch etwas ganz schnell zum Schluss zu den Schulen. Herr Leminski ist ja hier. Die Schulen sind einfach überwältigt von den Aufgaben, die sie umsetzen müssen. Es ist einfach zu sagen, naja, es gibt Unternehmen, die verdienen 100 Milliarden im Jahr, die führen zu riesen gesellschaftlichen Schäden bei den Kindern. Und dann die Schulen in den Zielländern, da zahlen diese Unternehmen keine Steuern. Die müssen dann eine Lösung finden, um ihnen dieses Know-how zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, Herr Leminski weiß sehr wohl, was mit dem Haushalt passiert in Nordrhein-Westfalen. Wir haben einfach das Geld nicht, wir haben auch die Lehrer nicht. Wir können Ihnen sagen, das zu machen, aber das kann nicht schnell umgesetzt werden, wenn wir nicht massiv finanziert werden dafür. Und deshalb ja, haben wir diesen Digital Services Act. Ja, Digitalabgabe, das wurde schon genannt, vor allem in Bezug auf Medien. Vielleicht könnten Sie noch etwas dazu sagen. Ja, soziale Medienplattformen, die benutzen das als Geschäftsmodell. Also was kann die Politik denn tun, um da etwas zu tun? Ja, wenn es ein Unternehmen ist, ja, das wird mit Zöllen belegt oder mit Steuern belegt aus einem guten Grund. Aber wie sieht es denn da im öffentlichen Dienst aus? Bitte.
Ja, natürlich. Ich hatte das vorhin schon in meiner Erklärung ausgeführt. Wir müssen einfach die Situation so sehen, wie sie ist. Ne, die Werbehaushalte, die fließen tatsächlich an die Big Tech. Wenn man sich jetzt die letzten Jahre anschaut, über 50% des Budgets floss da von den klassischen deutschen Medienanstalten weg und floss in Richtung Big Tech. Also die großen Unternehmen und die Medienlandschaft verändert sich entsprechend, und zwar gewaltig. Wenn man immer noch eine schöne Medienvielfalt haben möchte, dann müssen wir überlegen, wie schaffen wir eine Umfinanzierung. Gleichzeitig stellen wir fest, dass die großen Technologieunternehmen, die Plattformen, die Inhalte, den Content anderer nutzen. Also ich meine, wir müssen hier schon schauen, wie wir das hinbekommen, dass sie an der Finanzierung ja, teilhaben, dass sie auch was zur Finanzierung des Contents beitragen. Also, ich weiß nicht, vielleicht nicht über eine Steuer als Abgabe. Ja, Abgabe. Weiß nicht genau, was da im Englischen dem entspricht, sagt der Minister. Nein, das müssen wir einfach uns überlegen und Sinn und Zweck sollte einfach die Stärkung der Medienlandschaft sein. Da wäre ich auch recht offen dem gegenüber, was Alexandra Gehle eben ausführte, dass ein Teil einfach auch da reinfließt, die sogenannte Media Literacy, sprich Wie geht man mit Informationen um? Wie versteht man sie? Und die beste Art und Weise zur Regulierung der Medienlandschaft wäre ja, wenn man verantwortliche Nutzerinnen und Nutzer hat. Die können den Unterschied sehen zwischen glaubwürdigen Informationen und Fake News. Und daher bin ich auch wirklich überzeugt, dass es zwar eine Mammutaufgabe ist, eine riesige Herausforderung, wir aber nicht aufgeben sollten und dranbleiben müssen, dass wir wirklich ganz weitgreifend, weitreichend Kinder, junge Menschen aufklären, bilden, ausbilden. Wie gehe ich mit Medien, wie gehe ich mit Inhalten um? Und solche Programme sollten sich aber immer auf die gesamte Gesellschaft erstrecken. Und deshalb konzentrieren wir jetzt nicht rein auf die Schulen, sondern auch auf alle Generationen in verschiedenen Bildungsstätten. Ich denke, das ist der richtige Ansatz. Vielleicht ein letzter Punkt noch, hatte ich vorhin vergessen bei meiner vorhergehenden Ausführung. Sicherstellen, dass junge Menschen diese Programme oder Apps und so weiter nicht verwenden, die auch nicht für sie ausgelegt sind, die nicht für sie entwickelt wurden. Wir haben hier einen Landesvertrag, soll heißen, die 16 Bundesländer Deutschlands haben sich hier geeinigt, wir haben den Medienvertrag, in dem Sinne, dass wir wirklich auch ein System brauchen für die Überprüfung des Alters der Nutzerinnen und Nutzer. Und zwar bei allen Geräten. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel ein Smartphone hat, ne? Alles, was mobile Geräte sind, die so verwendet werden. Und das wird jetzt in Deutschland auch eingeführt. Das ist doch ein recht schlagkräftiges Instrument. So kann man sicherstellen, dass es auch für Eltern einfacher wird, wenn die sicher sein wollen, dass die Altersgrenze auch überprüft wird. Vielen Dank. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich die Fragen gezielt zuordne. Ne? Ein Namen, Amelie im Hintergrund, die sortiert das so ein bisschen, dann weiß ich schon ein bisschen, was die Cluster sind. Also bitte nicht überrascht sein, wenn man jetzt keinen konkreten Namen hört. Aber in der Gruppe von Fragen im Clustering taucht die Frage vielleicht auf. Ja, Herr Lewinsky sprach davon, Sie alle eigentlich. Bildung, Ausbildung ist eine Sache, aber künstliche Intelligenz ist ja auch schon darauf ausgelegt. Ne? Die soll ja praktisch das menschliche Gehirn irgendwann übersteigen, gerade in der Informationsverarbeitung, wenn wir diese Tools verwenden. Kommt man da nicht drum herum? Und das war eigentlich auch so die Frage, die immer wieder auftauchte. Wie wird die künstliche Intelligenz verwendet, um den Plattformen Fehlinformationen zu füttern? Ist es denn möglich, dass die KI wiederum ein Werkzeug wird, die genau dies verhindert, ne, die genau dies bekämpft? Ne, sollten wir uns da also dem anschließen, diese Entwicklung, oder eben nicht? Was sollten wir machen, KI oder nicht? Wenn man Mark Zuckerberg fragt, ruft er natürlich ja. 2018 war das, glaube ich, erste Anhörung vom Senat. Und er sagte, dass die KI-Tools wirklich dafür sorgen werden, dass die Moderation der Contents verbessert wird. Na gut, noch sind Menschen klüger als KI und das ist einfach die Tatsache. Kann sein, dass die KI irgendwann so weit entwickelt ist, dass auch sie praktisch die kulturellen Feinheiten versteht und die Nuancen zuordnen kann. Aber noch sind wir da nicht. Und bislang nutzt man sie einfach gerade zur Beleuchtung großer Datensets. Gerade auch, um Hetze, auf Hetze zu prüfen. Aber naja, man muss immer noch manuell prüfen, ob die KI sich da nicht vertan hatte. Und letztes Jahr gab es einen Test mit ähnlichen Datensets und da lag man 10% daneben. Ne? Also alles, was negativer Hetzeinhalt war, das wurde nicht erwischt im Filter. Also noch sind wir nicht so weit. Und es ist einfach so, dass Marzia mit Grub gesehen, Access AI-Tool. Das kann einfach nach wie vor passieren, dass da ganz schnell Einfluss genommen wird und dass die Menschen auf den Plattformen da einfach nicht dahinter kommen, manche vielleicht mehr als andere. Und ich glaube, wenn man jetzt dieses Problem löst, wenn man wiederum eine maschinenbasierte Lösung wählt in einer Branche, die so viele Fehler wiederholt, wie die Social-Media-Branche am Anfang gemacht hat, ich glaube, da bläht man das Problem nur noch auf. KI ist ein Tool, müssen wir auch so nutzen und uns muss klar sein, wo die Grenzen liegen. Es könnte schon sein, dass vieles dadurch schneller geht, aber letztendlich ist es so, dass man immer noch ein menschliches Gehirn braucht mit menschlichen kognitiven Fähigkeiten, so Überprüfung und Empathie und richtigen Verständnis der Nuancen. Und es ist wirklich so, dass die KI das noch nicht hat. Was diesen Nachweis betrifft, die Detektion, da gibt es schon Instrumente, KI-Instrumente, die darauf ausgerichtet werden, dass man auch eine Art Wasserzeichen einbaut, ne, dass man sieht, okay, dass man die Änderung nachvollziehen kann, das Editen. Aber dann fehlt wiederum diese Art Wasserzeichen, diese Garantie. Also es ist nicht so einfach. Das Ganze hat noch nicht um sich gegriffen, ist noch nicht wirklich weit verbreitet, vielleicht in der Zukunft. Also ich meine, das liegt letztlich immer noch an einzelnen Personen und wie die mit diesen Plattformen umgehen, um wirklich sicherzustellen, dass wir da Gegenwehr leisten können. Also ich will jetzt kein so ein Doomer sein, ne? Ich werde natürlich die KI auch nutzen, aber ich hoffe wirklich, dass das Ganze gut ausgeht. Also das werde ich dann nochmal in den Chat stellen am Ende. Ein Link zu IA Doomsday und auch ein sehr schönes Szenario. Kann man da nachlesen. Aber jetzt nochmal zu Herrn Leminski. In Ihrem Land wird tatsächlich KI genutzt, um besser rauszufiltern, welcher Content gelöscht werden sollte. Wie sehen Sie das? Ja, das stimmt. Unsere Behörden, die Stellen, die für die Durchsetzung der Vorschriften zuständig sind, auch KI und andere, die haben eine Technik entwickelt, um mehr Fälle rauszufiltern, wie sie Nina gerade beschrieben hat. Aber ja, Nina hat natürlich vollkommen recht. Es braucht letztlich immer noch jemanden, also einen Menschen, der da händisch durchgeht und überprüft, denn die KI macht immer noch Fehler. Also die scheitert immer noch. Wir können natürlich sehr viel mehr Fälle aufdecken, das ist richtig. Die anderen Bundesländer in Deutschland haben diese Technologie auch übernommen. Die belgischen Nachbarn hinter der Grenze hatten auch danach gefragt. Andere europäische Länder interessieren sich auch für diese Software. Heißt Kiwi. Das ist die Abkürzung des Systems. Und das ist auch der Grund, warum die deutschen staatlichen Stellen diejenigen sind, die diese Modellfälle liefern, ne, auch auf europäischer Ebene, bei der Durchsetzung des DSA und anderer Rechtsvorschriften in dieser Richtung. Und das zeigt einfach auch, die KI kann ein nützliches Tool sein, kann auch wirklich gut genutzt werden. Ne? Also für die Guten, nicht für die Bösen. Aber wir müssen da hinterher sein und das Ganze nicht nur zu veröffentlichen, sondern auch wirklich in den Strafverfolgungsbehörden überlassen und dann entsprechende Konsequenzen ziehen. Also, dass man wirklich bei denen klingelt und sagt, was stellen Sie denn dafür Contents ins Netz? Das heißt aber auch, dass man da Ressourcen reinstecken muss. Und das haben wir auch über die letzten Jahre gemacht. Mehr Personal, mehr Mitarbeitende, Finanzierung solcher Maßnahmen und Training dieser Technologie in Arabisch zum Beispiel und anderen Sprachen, ist ja nicht alles auf Deutsch im Netz. Und so lernt die KI, lernt diese Technologie noch mehr Fälle aufzudecken. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch 5 Minütchen. Alexandra gleich, aber möchte noch kurz ankündigen, wie wir das Ganze abrunden wollen. Nur nach Alexandras Äußerung eine kleine Schlussrunde und eine Frage, die haben viele aufgeworfen. Wir haben Werte und eine Struktur in Europa, das müssen wir verteidigen, vor allem gegen Trumps Aktionen. Da möchte ich am Ende noch eine Runde durchführen. Aber vielleicht sagt man zuerst, was man selbst tun kann, was die Menschen hier im Saal sozusagen tun können, die hier zugeschalteten, fast 800 oder dann noch alle auf YouTube. Was kann man denn wirklich konkret tun? Wie kann man Trump entgegensteuern? Aber zunächst mal Alexandra zu KI, dann an alle. Ja, ganz kurz. Dieser Nachweis der künstlichen Intelligenz, diese Programme sind ganz wunderbar, aber gut, da muss natürlich der Mensch drüber schauen, muss noch kontrolliert werden. Interessant ist, dass dieses Tool, Kiwi, Nordrhein-Westfalen, das haben sie selbst entwickelt, nichts in den USA eingekauft ist, das ist wirklich made in Germany oder zumindest in Europa, um den Bedürfnissen dieser Behörden gerecht zu werden. Und genau das ist der Punkt. Das ist das Problem bei KI. Wenn man darüber spricht, da meinen wir meistens irgendwelche Large Language Models, gerade mal eine Handvoll, erstellt von denjenigen, die die sozialen Medien produzieren. Und genau das sagte Zuckerberg ja vor dem US-Kongress. Wir werden Hetze und Hass bekämpfen mit KI und so weiter. Da gab es auch eine Anhörung im Parlament. Der TU München, da war jemand vertreten und sagte, ja, bei Hetze und Hass, da entwickeln wir einfach mit künstlicher Intelligenz Gegenaussagen. Na, also, das heißt, die Bots sprechen dann mit den Bots oder streiten mit den Bots. Warum sollten wir als Menschen denn uns in den Kampf unter Bots einmischen? Macht überhaupt keinen Sinn. Vielleicht nur bei der Werbemaschinerie, der Werbeunternehmen wie Facebook zum Beispiel. Letztlich sind es diejenigen, die die KI kontrollieren sollen, sollen die sozialen Medien kontrollieren. Und denen geht es nicht um die Kontrolle und Sicherheit, es geht einfach um Geld. Und genau das ist ein Problem. Weiteres Thema. Ich arbeite an der europäischen digitalen Souveränität. Wir sollten also eigene Tech-Instrumente aufbauen, eine eigene digitale Infrastruktur und eine eigene künstliche Intelligenz. Mit dem wesentlichen Ziel eben nicht die Screentime zu erhöhen, sondern Lösungen zu bringen.
Wir werden zu diesem Thema auch noch mal ein anderes Webinar schalten. Wir haben jetzt noch nicht mehr so viel Zeit. Noch eine Minute für jeden. Nina, Herr Leminski und Alexandra. Und dann kommen wir zum Schluss. Nina zuerst. Ja, was können die Leute machen? Diese Plattformen sind nicht immun gegenüber Druckausübung. Wir haben Druckkampagnen gesehen von Nutzern auch dieser Plattformen. Und da hat sich was geändert. Also habt nicht den Eindruck, dass ihr gar nichts unternehmen könnt, nur weil sie so starke Partner haben. Wie Herr Leminski gesagt hat, Europa ist ein starker Markt für diese Unternehmen. Lasst von euch hören und zum Beispiel Anruf an den Gesetzgeber und dafür sorgen, dass er die Gesetzgebung umsetzt. Aber man kann auch Inhalte entsprechend anzeigen. Wenn häufig ähnlicher Inhalt weitergegeben wird, also gemeldet wird mit Hassreden zum Beispiel, da kann man aktiv sein, nicht nur passiv sein als Verbraucher und diese Dienste nutzen und kommunizieren. Also diejenigen, die dort die ganze Sache organisieren, arbeiten für sie. Und wenn man da aktiver ist, dann wird sich vielleicht auch schneller etwas ändern. Herr Leminski. Zunächst einmal kann ich mich dem nur anschließen, was Nina gerade gesagt hat. Und ich möchte noch diesen Forschungsteil hinzufügen, denn was wir jetzt einführen werden in den DSA, das ist die Möglichkeit, noch mehr Daten zu erheben dazu, wie diese Plattformen arbeiten. Zum einen müssen sie diese Daten herausgeben. Ich hoffe, dass die Europäische Union diesen Teil ebenfalls umsetzen wird. Aber sobald uns diese Daten zur Verfügung stehen, dann können wir das nutzen, aber eben auch veröffentlichen und Forschung betreiben, damit wir eine solide Grundlage haben, um das Verhalten dieser Plattformen zu beurteilen und dann wiederum Wege zu finden, um es in der Öffentlichkeit zu diskutieren und natürlich um entsprechende Regulierungsmaßnahmen zu entwickeln. Und dafür müssen wir dieses Thema weiterhin öffentlich diskutieren durch Veranstaltungen wie die heutige. Wir müssen das wirklich zum Thema machen und es
nicht diesen Plattformen nur überlassen und wir müssen selbstbewusst sein. Wir sind einer der attraktivsten Märkte weltweit, der europäische Markt, der EU-Markt. Und das heißt, wir haben eine wirklich schlagkräftige Chance, unsere Stimme geltend zu machen zu dieser Entwicklung weltweit. Vielen Dank, Alexandra Gese. Zuerst einmal, ja, bitte die Petition unterzeichnen, Freiheit für Fakten. So kann man Druck ausüben auf die Europäische Kommission, auf Politiker. Geben Sie Wissen weiter und informiert die Leute, wie wichtig das ist und was diese Algorithmen tun. Also Druck ausüben auf Politiker, das ist ein Problem, dass die Politiker einfach diesen Druck auch fühlen müssen, der öffentlichen Meinung, dass die Öffentlichkeit möchte, dass man das macht. Wir alle haben eine gesetzliche Grundlage. Wir können es machen. Sprecht mit euren Vertretern im Parlament. Sprecht dieses Thema immer und immer wieder an. Das ist ein Geschäftsmodell von wenigen Unternehmen und das können wir einfach ändern. Das ist nicht von Gott gegeben. Wir können etwas tun und auf individueller Ebene, wenn wir Mastodon, Blue Sky, also alternative Plattformen haben, dann nutzt sie. Es wird noch mehr geben. Und sobald diese Alternativplattformen auftauchen, es wird eine europäische Version von Blue Sky geben zum Beispiel, dann unterstützen Sie sie, indem Sie sie einfach wirklich nutzen. Vielen Dank, ganz herzlichen Dank. All diese Links, herzlichen Dank. Ich habe sie alle in den Chat einfließen lassen. Ich werde sie auch noch mit der nächsten E-Mail durchgeben und mit der Aufzeichnung. Wir sind am Ende angekommen. Es war eine tolle Sendung. Ganz herzlichen Dank für die Beiträge. Ich glaube, das war das dritte Webinar zu diesem Themenbereich innerhalb von nur 6 Monaten. Also wir wollen das auch weiterführen. Danke auch an das Publikum. Das war das letzte Europe Calling Webinar vor der Sommerpause. Ich hoffe, das wird auch tatsächlich eine Sommerpause und es wird nichts Großartiges passieren. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich im August, also Ende August, wieder bei unserer nächsten Ausgabe von Europe Calling. Ganz herzlichen Dank auch an die DolmetscherInnen für ihre gute Arbeit und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend, viel Glück und bis zum nächsten Mal. Tschüss.